Es war ein Abstimmungskrimi mit einem Plot-Twist in der letzten Minute.
Tatort Luxemburg.
Vorher sah es gar nicht gut aus für das EU-Gesetz, das helfen soll, kaputte und verschmutzte Natur wiederzubeleben.
Aber dann hat eine Umweltministerin für die große Überraschung gesorgt.
Und es war die aus Österreich.
Klaus, wenn ich dich vor einer Woche gefragt hätte, wer ist bitte die Umwelt- und Klimaschutzministerin von Österreich, hättest du gesagt?
Brrr. Hätte ich vermutlich
ungefähr
gesagt,
so.
Ja.
Leonore Gewessler heißt sie.
Ah, okay. Aber die hatte als Ministerin ja eigentlich die politische Ansage gehabt, also aus dem eigenen Land, sich bei dieser entscheidenden finalen Abstimmung zu enthalten.
Hat sie aber nicht. Stattdessen hat sie Ja gesagt zum EU-Renaturierungsgesetz. Und damit ist das Gesetz am 17. Juni mit genügend Stimmen beschlossen worden. Und Leonore Gewessler steht zu ihrem Ja im Alleingang, auch wenn es in Wien deswegen zu Hause Knatsch gibt.
Diese Entscheidung heute ist auch für Österreich, aber für den ganzen Kontinent ein Sieg für den Schutz unserer Lebensgrundlagen. Und da steht die Europäische Union heute geeint dahinter. Und das ist eine wirklich zukunftsweisende Entscheidung.
Und wie es jetzt mit dem Gesetz weitergeht und was das für die Natur in Europa bedeutet, das klären wir in dieser Folge.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Mit Klaus Janssen
und Anne Preger aus dem Team der Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
In der Europäischen Union, da geht es den Wäldern, Meeren, Wiesen, Flüssen, Mooren, Insekten, Tieren und Wildpflanzen gerade nicht so gut.
Im Klartext, von sämtlichen Naturflächen sind laut der Europäischen Union 80% in schlechtem Zustand, weil sie zerstört oder verschmutzt sind.
Ja, kaputte Natur ist in Europa also die Regel und nicht die Ausnahme. Und das neue EU-Renaturierungsgesetz, das soll da jetzt gegensteuern und Natur wieder herstellen. Anne, du hast dir das genauer angeguckt. Welches Ziel wird denn da angepeilt?
Also es gibt da ein Ziel, was die Fläche angeht, und das bedeutet, bis zum Jahr 2030, also innerhalb der nächsten 6 Jahre, soll auf einem Fünftel der Land- und Meeresflächen der EU wieder mehr oder weniger intakte Natur wiederhergestellt werden. Und bis zum Jahr 2050 sollen alle Naturflächen wieder in einem guten Zustand sein.
Hast du da Beispiele, also was das bedeuten kann?
Darüber haben wir bei Update Erde auch schon mal konkret öfter gesprochen. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass es in Wäldern wieder mehr Totholz gibt, das da liegen bleibt, oder dass Wälder so bewirtschaftet werden, dass mehr Vögel dort leben. Oder in Kulturlandschaften wird der Zustand von Natur wieder besser, indem wieder Streuobstwiesen angelegt werden oder indem wieder Hecken zwischen Feldern angepflanzt werden.
Ja, oder Moore, ne? Also über Moore haben wir auch neulich erst geredet. Da gibt es Pläne, trockengelegte, also ehemalige Moorflächen, die heute Acker sind oder Grünland, dann wieder zu vernässen, damit das wieder richtige Moore werden.
Genau, und da ahnt man schon, sowas ist umstritten. Dann, wenn es um Dinge geht, die die Landwirtschaft für die Natur tun soll, dann gibt es aus der Landwirtschaft laute Stimmen, die protestieren. Da kam entsprechend diese Woche auch nochmal Kritik vom Deutschen Bauernverband.
Ja, aber diese Bauernproteste im Herbst, die haben ja schon eigentlich dazu geführt, dass der Text vom Renaturierungsgesetz dann abgeschwächt worden ist, oder?
Stimmt. Es gibt im Bereich Landwirtschaft zum Beispiel jetzt keine Zwangsmaßnahmen, sondern jedes EU-Land, auch Deutschland, entscheidet selbst, wie es Anreize schafft, damit Landwirte aktiv mithelfen bei der Wiederbelebung der Natur. Zum Beispiel sagt die Bundesumweltministerin Steffi Lemke, sollen deutsche Landwirte Geld für neue Landmaschinen beantragen können, damit sie wiedervernässte Moorflächen trotzdem, also trotz der Wiedervernässung, immer noch landwirtschaftlich nutzen können. Also zum Beispiel, um Schilf anzubauen als Baumaterial für Reetdächer.
Also die Landwirtschaft, die hat ja auch eigentlich was davon, dass die jetzt auf die intakte Natur achtet, gute Böden in gutem Zustand, Insekten als Bestäuber und so weiter. Sonst kann es ja gar nicht funktionieren. Also sonst können die ja gar nichts anbauen und herstellen, was wir dann nachher essen. Also wie geht's dann mit dem EU-Renaturierungsgesetz jetzt weiter?
Also eigentlich tritt das jetzt ziemlich direkt in Kraft, aber es gibt nach diesem Abstimmungskrimi noch so ein kleines Fragezeichen, und zwar aus Österreich. Es kann sein, dass der österreichische Bundeskanzler versucht, vor europäischen Gerichten diese österreichische Zustimmung noch rückgängig zu machen.
Okay, das heißt dann?
Was das genau heißt, wissen wir noch nicht, aber in Brüssel sieht die belgische Ratspräsidentschaft das juristisch offenbar ziemlich entspannt, und die gehen davon aus, dass die Abstimmung rechtlich bindend ist und das Gesetz damit auch durch.
Das ist die juristische Seite. Und was sagen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum neuen Gesetz?
Aus der Wissenschaft und auch von Umweltverbänden kommt viel Erleichterung. Und zum Beispiel die Biodiversitätsforscherin Katrin Böning-Gäse, die hat bei einer öffentlichen Veranstaltung des Umweltministeriums in Berlin deswegen auch eine Flasche Sekt vorne mit auf die Bühne genommen.
Ich habe hier mal ausnahmsweise ein kleines Fläschchen mitgebracht, weil ich finde, was da am Montag passiert ist, war wirklich herausragend. Das war wirklich beflügelnd. Das ist wirklich ein Tag der Freude.
Man hört, sie ist da mit ihrer Einschätzung nicht allein.
Das klang sehr süß. Was heißt das denn jetzt für uns in Deutschland? Also was ändert sich dann hier?
Also die Bundesregierung, die hat das Renaturierungsgesetz in der EU ja unterstützt und ist entsprechend jetzt auch darauf eingerichtet, das umzusetzen. Das heißt, für die Wiederherstellung der Natur ist bei uns jetzt auch schon Geld eingeplant und das ist auch schon abrufbar, hat Katrin Böning-Gäse erklärt.
Das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, das ist auch schon gestartet. Das heißt, da sind die ersten Schritte auch gelaufen. Im Wesentlichen geht es jetzt darum, die Menschen auch dafür zu gewinnen und mit Projekten vor Ort zu starten.
Das kann dann konkret sowas sein wie Flussauen aktiv wieder mehr Platz einräumen.
Das hilft ja auch beim Hochwasserschutz dann. Mhm. Ist ja auch gut.
Genau, oder etwas passiver. Man kann alte Buchenwälder einfach so sein lassen und nicht mehr nutzen. Oder an Nord- und Ostsee sollen Salzwiesen an der Küste und Seegraswiesen im Meer wieder gestärkt und renaturiert werden. Und in Städten, da können Flächen wieder entsiegelt werden und mehr Bäume gepflanzt werden.
Ja, das klingt ja so, als ob Deutschland da schon recht viele konkrete Pläne hat, würde ich sagen. Aber ich meine, gut, bis 2030 ist es ja auch nicht mehr so viel Zeit, ne? Also, weil Natur braucht ja ein bisschen Zeit, um sich dann auch zu erholen.
Mhm.
Anne, machen wir mal einen Szenenwechsel. Wie stellst du dir die Wüste vor?
Also im ersten Moment bin ich da, glaube ich, ziemlich klassisch unterwegs. Also ich sehe vor meinem inneren Auge viel Sand, Dünen, vielleicht auch mal so ein dürrer Strauch oder so eine Oase irgendwo.
Ja, genau. Es gibt ja auch steinige Wüsten. Also jedenfalls gibt es bei Wüsten, stellt man sich so vor, kaum was Grünes, was da überlebt. Ja, und Wüstengebiete gibt es überall auf der Welt. Das ist ja auch ganz normal. Das ist ja auch natürlich. Das Problem ist nur, die Menschheit, die sorgt dafür, dass die wachsen. Und zwar immer weiter. Und die Folgen, die sind drastisch für die Versorgungssicherheit von uns Menschen, für die gesamte Natur und für das weltweite Klima.
Also es ist quasi höchste Zeit, dass wir uns bei Update Erde mal genauer die Wüsten anschauen. Mhm. Denn die sind ja auch gar nicht so weit weg, wie man so oft denkt. Ne? Ich sag nur Sahara-Staub.
Ja, also da merkt man schon dran, dass das auch uns betrifft. Und auch Teile von Südeuropa, die sind ja so karg geworden, dass sie teilweise auch schon als Wüste eingestuft werden.
Die Vereinten Nationen, muss man dazu sagen, die haben das Problem schon recht lange auf dem Schirm.
In dieser Woche ist es 30 Jahre her, dass die UNO eine Konvention dazu verabschiedet hat. Und jedes Jahr am 17. Juni ist auch der Tag zur Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürre. Und dieses Mal hat UNO-Generalsekretär Antonio Guterres nochmal betont, was schiefläuft.
We're vandalizing the earth that sustains us. Every second, around 4 football fields of healthy land are degraded.
Jede Sekunde verschlechtert sich weltweit die Bodenqualität von einer Fläche so groß wie 4 Fußballfelder, sagt Guterres.
Pro Sekunde.
Pro Sekunde. Und das bedeutet hochgerechnet pro Jahr eine Fläche ein Drittel so groß wie Deutschland und hochgerechnet für die Zeit bis 2050 eine Fläche so groß wie Südamerika kommt noch dazu.
So groß wie Südamerika, das klingt krass. Erklär bitte nochmal, was passiert mit Boden, dass der sich so verändert, dass dann Wüsten entstehen?
Das Stichwort heißt hier Degradation. Das bedeutet, dass Böden nicht mehr so fruchtbar sind. Also die können dann weniger Wasser speichern. Es gibt auch weniger Leben in diesen Böden. Geschätzt 40% des weltweiten Bodens sind schon geschädigt. Wenn man nichts dagegen tut, dann geht das immer weiter bis hin zur Desertifikation, also zur Wüstenmachung sozusagen. Und dieser Boden ist dann kaum noch nutzbar und das passiert halt die ganze Zeit.
Wie schaden wir denn Böden genau?
Ja, viele Böden, die werden zu intensiv genutzt und zu einseitig. Die bekommen auch nur wenige Ruhepausen, also zum Beispiel wegen intensiver Landwirtschaft oder durch zu viele Nutztiere, die dann die Grasnarbe abfressen. Dadurch geht nach und nach fruchtbarer Humus im Boden verloren. Und dazu kommt, dass in ohnehin schon trockenen Gebieten zu viel Grundwasser gefördert wird, um dann Felder zu bewässern.
Da denke ich spontan an Südspanien, wo viel Gemüse für deutsche Supermärkte angebaut wird.
Ja, genau, zum Beispiel. Also die Landwirtschaft, die setzt da sehr viel Wasser ein und die Gegend rund um die Felder, die wird deswegen immer trockener und wüstenähnlicher.
Und der Klimawandel, der lässt Wüsten wahrscheinlich im Zweifel auch noch weiter wachsen, oder?
Ja, denn es gibt häufiger Dürren. Der Boden, der trocknet dann aus und der kann vom Wind abgetragen werden. Und es gibt auch häufige Überschwemmungen und diese Überschwemmungen spülen dann den Boden und auch die Pflanzen darauf weg.
Sowas betrifft ja dann eigentlich Anbau- und Weideflächen auf der ganzen Welt, also ganz grundsätzlich. Ja. Das ist ja auch in Deutschland ein Problem. Wir hatten ja auch mal Sandstürme in Brandenburg.
Ja, bei uns in Deutschland werden wir jetzt in ein paar Jahrzehnten keine Wüste haben, wie man sich das so vorstellt, aber eben auch immer schlechtere Böden, wenn wir nicht gegensteuern. Schlechte Böden, die kommen übrigens auch durch Versiegelung. Also wenn immer mehr zubetoniert wird, dann leidet der Boden, weil er nicht mehr zugänglich ist für Wasser oder für Licht oder für Lebewesen. Das macht den Boden auch kaputt und er kann sich nur schwer davon erholen. Und es wird immer weiter zubetoniert und versiegelt in Deutschland, also um da Straßen oder Häuser oder so weiter zu bauen.
Da trifft das Wort Betonwüste ja dann fast noch mehr zu, als man so im ersten Moment denkt.
Ja, also Betonwüsten sind ein Teil von Wüsten. So sehen das die Vereinten Nationen und diese Böden, die sind auch erstmal verloren.
Da stellt sich jetzt die große Frage, was kann man dagegen tun und was wird überhaupt schon dagegen getan?
Also grundsätzlich ist der Wille da, was zu tun. Mehr als 130 Länder, die haben sich mittlerweile dazu verpflichtet, diesen Bodenverlust erstmal zu stoppen bis 2030. Aber die Realität, die sieht leider halt oft anders aus.
Was ist denn zum Beispiel mit Afrika? Da wächst ja die Sahara, die breitet sich Richtung Süden aus, in die Sahelzone. Ich habe im Kopf, da gibt es seit Jahren ein Projekt, was versucht, die Sahara aufzuhalten, richtig?
Ja, das ist die sogenannte Grüne Mauer. Das Projekt, das ist vor fast 20 Jahren von der Afrikanischen Union beschlossen worden. Und die Idee war, einen breiten Waldgürtel quer durch Afrika zu ziehen, also von der Westküste bis zur Ostküste, einen 8000 Kilometer langen Schutzwall aus Bäumen, der die Sahara dann aufhalten sollte.
Und was ist daraus geworden?
Die Journalistin Bettina Rühl, die hat gerade für den Deutschlandfunk mehrere Länder in der Sahelzone besucht und sich das angesehen. Den Link, den findet ihr in den Shownotes. Und da zeigt sich, dass anstelle der Mauer eher so ein Mosaik entstanden ist.
Das klingt nach gemischten Erfolgen.
Ja, sozusagen. Es ist zwar viel gepflanzt worden, aber längst nicht so viel wie geplant. Es kämpfen immer noch viele Menschen vor Ort dafür in vielen kleinen Projekten. Aber es gibt halt auch viele Probleme, sagt dieser Koordinator im Senegal.
Die Wiederaufforstung muss an die Lebensweise der Menschen angepasst sein. Als Verantwortliche der großen grünen Mauer haben wir inzwischen gelernt, dass man auch Flächen für den Anbau von Futterpflanzen haben muss, wenn man Bäume großziehen will. Ansonsten frisst das Vieh jedes Jahr die Setzlinge, die wir gerade gepflanzt haben. Und am Ende jeden Jahres stehen sie wieder am Ausgangspunkt.
Und in einigen Gebieten gibt es auch Terrororganisationen wie Boko Haram. Da traut sich dann überhaupt keiner mehr hin.
Klappt es in politisch stabileren Ländern besser, Wüsten in Schach zu halten?
Also China zum Beispiel kämpft auch gegen die Wüste, vor allem gegen die Wüste Gobi. Da sind in den letzten Jahrzehnten Milliarden Bäume gepflanzt worden, auf einer Fläche so groß wie Großbritannien. Das ist Weltrekord sozusagen. Allerdings gibt es da viele Monokulturen, also keine richtigen Wälder. Die sind dann anfälliger für Krankheiten und Schädlinge. Und die Sandstürme aus der Wüste Gobi, die sind da immerhin weniger stark mittlerweile. Aber die Wüste breitet sich in einigen Gebieten dort trotzdem weiter aus.
Also geht's auch in China zu langsam voran mit der Grünen Mauer?
Ja, das sieht ganz so aus. Also dabei ist der Kampf gegen die Wüste auch wirklich wichtig für den Kampf gegen den Klimawandel. Also Bodenschutz ist nämlich auch Klimaschutz. Gesunde Böden, die enthalten mehr Kohlenstoff als alle Wälder und die Erdatmosphäre zusammen. Und wenn wir fruchtbare Böden verlieren, dann verlieren wir einen der wichtigsten Kohlenstoffspeicher.
Also man kann sagen, das ist kein Problem von irgendwelchen Ländern weit, weit weg, sondern das betrifft uns alle.
Aus der Wüste zoomen wir jetzt mal rüber in die Ostsee auf sprudelnde Löcher im Meer.
Die gab es im September 2022. Da haben ja weiterhin unbekannte Täter die russisch-deutschen Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 am Meeresgrund gesprengt und es sprudelte jede Menge Erdgas nach oben.
Was ist damit passiert? Dazu gibt es neue Forschung.
Und das schauen wir uns jetzt an, denn Erdgas besteht weitgehend aus Methan, was ja ein klimaschädliches Treibhausgas ist.
Ja, also ist das ein Thema für uns hier bei Update Erde.
Schätzung zufolge war das in dem Moment wohl eine der größten Mengen an Methan, die bislang bei so einem einzelnen Zwischenfall freigesetzt wurde, innerhalb von etwa einer Woche. Und 2022 gab es Sorgen, unter anderem vom Deutschen Umweltbundesamt, dass durch die Sprengung viel erderwärmendes Methan in die Luft gekommen ist.
Was mit dem Methan nach der Explosion genau passiert ist, das haben Forschende von der Uni Göteborg und vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven zusammen untersucht. Und die kommen zum Ergebnis, das ich spontan jetzt etwas überraschend fand. Anne, da weißt du jetzt mehr drüber.
Also das Forschungsteam, das hat es damals geschafft, innerhalb von einer Woche mit einem Forschungsschiff in das Explosionsgebiet zu fahren und da Proben zu nehmen aus verschiedenen Meerestiefen und vom Meeresboden. Und nach seinen Analysen geht das Team jetzt davon aus, dass ein größerer Teil des Methans nicht in die Luft geblubbert ist und jetzt das Klima erwärmt, sondern im Meer geblieben ist. Und die Rede ist da von 10.000 bis 50.000 Tonnen Methan, die im Wasser geblieben sind.
Ist das jetzt viel? Ist das wenig? Also die Mengen, die sagen mir jetzt nicht so.
Was? Ja, verstehe ich. Also man weiß halt nicht ganz genau, wie viel Gas ursprünglich aus den Pipelines rausgesprudelt ist ins Wasser. Mhm. Je nach Schätzung wäre es dann so, dass von dem insgesamt freigesetzten Methan zwischen rund einem Viertel oder mehr als drei Viertel des Gases im Meer geblieben sind. Also nicht in der Luft gelandet
sind. Okay, bei weitem ist nicht alles in der Luft gelandet.
Genau.
Was heißt das jetzt für den weltweiten Methanausstoß, um das mal zu vergleichen?
Also selbst wenn im schlimmsten Fall damals fürs Klima alles Gas in der Luft gelandet wäre, hätte es weltweit betrachtet wohl nicht so viel ausgemacht. Dazu gab es direkt auch zu dem Zeitpunkt schon Studien. Das kommt halt daher, weil anderswo auf der Welt die ganze Zeit viel, viel mehr Methan an ganz vielen verschiedenen Stellen austritt, zum Beispiel bei der Öl- und Gasproduktion.
Mhm. Und nochmal zurück zur Ostsee. Also Methan als Gas blubbert da durchs Wasser hoch. Das hat man ja auch gesehen auf diesen Luftaufnahmen. Mhm. Wieso landet dann nicht nach und nach doch alles irgendwann in der Luft von diesem Gas?
Das würde man ja zunächst erstmal so denken, ne? Aber die Ostsee ist quasi wie ein Glas Latte Macchiato. Also es gibt da verschiedene Schichten im Wasser mit unterschiedlichen Temperaturen und unterschiedlichen Salzgehalten. Und selbst diese heftigen Explosionen damals haben die Schichtung im Latte Macchiato nur stellenweise mal so durchbrochen. Das heißt, viel Methan ist an der Grenze zwischen Milch und Kaffee gestoppt worden und dann unten in der Milch geblieben.
Wir sind noch in der Ostsee aktuell.
Ja,
okay.
Genau. Ja, gut. Also quasi. Genau. Und da unten im tiefen Wasser, also so in der Milchschicht, da gibt es halt natürlicherweise Mikroben, die Methan futtern.
Das ist dann doch eigentlich was Gutes, oder nicht?
Also aus Klimasicht vielleicht schon. Aus Sicht der Ostsee, so als Ökosystem, ist noch nicht ganz klar, welche Folgen diese höheren Methanwerte in der Ostsee dann für die Lebewesen, die da sonst so kreuchen und fleuchen und schwimmen, so hatten und haben. Das wird gerade noch erforscht. Was man aber sagen kann, also grundsätzlich hatten die Explosionen an den Nord Stream Pipelines auf jeden Fall heftige Umweltauswirkungen. Unter anderem, weil da halt vom Meeresboden jede Menge giftiger Schlamm aufgewühlt wurde. Und diese giftige Schlammwolke, die hat dann vermutlich vielen Fischen und Larven geschadet. An dieser Stelle haben wir für euch noch einen Hörtipp.
Wenn ihr einen Podcast sucht, bei dem ihr richtig nah dran seid an der Wissenschaft, dann hört euch den Hörsaal von Deutschlandfunk Nova an mit spannenden Vorträgen.
In der aktuellen Folge, da wirft der Kommunikationswissenschaftler Wolfgang Blau von der Uni Oxford Fragen auf, die wir uns bei Update Erde auch immer wieder stellen.
Ja, lass uns da mal ganz kurz reinhören.
Warum ist es eigentlich so schwierig, der Klimakrise die journalistische Sichtbarkeit zu geben, die sie verdient? Wie kann die Klimakrise journalistisch so bearbeitet werden, dass diese Inhalte beim Publikum auch auf Interesse stoßen? Eine andere operative Stellschraube ist auch die Frage, wie Inhalte bebildert werden können. Wenn Sie auf die Schlagwortseiten Klima gehen bei großen Nachrichtenorganisationen, werden Sie schnell sehen, dass die Bebilderung bis heute meist sehr stereotyp ist. Die immer selben Waldbrandbilder, die immer selben Eisschollen. Die Klimakrise ist kein Ereignis, es ist ein Prozess. Dieser Prozess lässt nichts unberührt und er wird uns alle für den Rest unseres Lebens beschäftigen.
Journalismus im Angesicht der Klimakrise, das hört ihr im aktuellen Hörsaal. Wir verlinken euch den Podcast bei uns in den Shownotes.
Eine Sache, die uns bei Update Erde dabei immer besonders wichtig ist, dass wir eben nicht nur über Herausforderungen reden und über Probleme in der Klimakrise, sondern immer auch über Lösungen und über Beispiele, wo etwas schon ganz gut läuft.
Was geht?
Ja, und das, was du gerade gesagt hast, das machen wir in dieser Rubrik in Was geht? Und in letzter Zeit konnte man ja echt meinen, dass solche Klimathemen kaum noch jemanden interessieren. Also bei der Europawahl zumindest war es für viele Wählerinnen und Wähler offenbar ja nicht mehr das entscheidende Thema.
Trotzdem ist es so, dass sich weltweit offenbar sehr viele Menschen über den Klimawandel Gedanken machen. Eine riesige Umfrage zeigt jetzt, dass 4 von 5 Befragten auf der Welt wollen, dass ihr Land mehr macht im Kampf gegen den Klimawandel.
Die Vereinten Nationen, die haben dafür 75.000 Menschen in fast 80 Ländern befragt. Das soll die größte Umfrage zu dem Thema sein, die es bis jetzt gegeben hat.
Und sie soll 87% der Weltbevölkerung repräsentieren. Diese Befragung ist auch ziemlich lustig abgelaufen. Also ein internationales Meinungsforschungsinstitut hat da nämlich einfach irgendwelche Handynummern angerufen in bestimmten Ländern auf der ganzen Welt. Und Deutschland war auch dabei.
Das stelle ich mir gerade vor, wie ich dann so einen Anruf gerade bekomme. Hello.
Ja, hallo, guten Tag. ich habe hier 15 Fragen zum Klimawandel. Haben Sie vielleicht mal kurz Zeit für mich? Ja,
genau.
Genau. Also so ungefähr so. Und das Ganze ist dann später von Soziologen vernünftig sortiert und eingeordnet worden.
Und die Befragung, die zeigt, das Bewusstsein für den Klimawandel, das ist weltweit vorhanden. Also mehr als 2/3 sagen da auch, dass die Erderwärmung Einfluss hat auf wichtige Entscheidungen in ihrem Leben.
Also zum Beispiel?
Zum Beispiel, was die da so kaufen oder wo sie wohnen oder arbeiten wollen. Und eine Mehrheit ist auch dafür, dass erneuerbare Energien schneller ausgebaut werden sollen und dass man dann auch schnell aus fossilen Energien aussteigt. Und das war auch in Ländern so, in denen am meisten mit fossilen Energien verdient wird.
Was sich auch zeigt, in den ärmsten Ländern sind Menschen noch besorgter als in reicheren Ländern. Wohl auch, weil der Klimawandel da natürlich noch krassere Auswirkungen zeigt. Aber auch in wohlhabenderen Ländern will eine Mehrheit, dass ihre Regierungen mehr tun im Kampf gegen den Klimawandel.
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel, die haben sich also überall auf der Welt verbreitet, obwohl viele Populisten diese Erkenntnisse immer wieder ignorieren.
Klaus, so zum Schluss. Was ist dir bei dieser Folge besonders hängen geblieben?
Hängen geblieben? Ja, dein Latte Macchiato. Also die Ostsee ist wie ein Latte Macchiato.
Ja.
Warm und braun. Nee, was? Anders.
Geschichtet.
Das war geschichtet. Und bei dir? Was ist dir hängen geblieben?
Dass Betonwüsten auch Wüsten sind.
Ja, ist so.
Ja. Aber mit dem Renaturierungsgesetz wird da ja so ein bisschen gegengesteuert jetzt dann, hoffentlich.
Wenn entsiegelt wird. Ja,
genau. Ja.
Deine Minute Natur.
Wir nehmen euch jetzt mit nach Berlin, mitten in die Stadt, aber an einen hörbar grünen Fleck, wo sogar Füchse unterwegs sind.
Die Berlinerin Anja, die hat uns diesen Sound von einem Friedhof geschickt.
Und wenn ihr auch mal so ein, zwei Minuten Natursound habt, den ihr gerne mit allen teilen wollt, die Update Erde hören, dann schickt uns doch gerne ein Audio an updateerde@deutschlandfunknova.de.
Oder auch als Nachricht an 0173 540 1163. Kann man zurückspulen.
Klaus und Anne sagen Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.